Brüder und Schwestern im Herrn, Hochfest der Apostelfürsten Petrus und Paulus. Inwiefern kann man bei diesen beiden Aposteln von Apostelfürsten sprechen? Gerade auch im Hinblick auf Paulus, der ja noch nicht einmal zu dem Zwölferkreis gehört, den Jesus ganz persönlich ausgewählt hat. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass der Petrus Apostelfürst ist, das ist nicht schwer auszumachen. Der Herr selbst hat ihn ja, wir haben es gerade im Evangelium gehört, als solchen bestimmt. Und zwar aufgrund seines Glaubens, der noch einmal seinerseits einen Grund hat, nämlich in der entsprechenden Offenbarung durch den Vater im Himmel. Das heißt, das Bekenntnis des Petrus, dass er, Jesus Christus, der Messias ist, der Sohn Gottes, das ist nicht das Ergebnis von einer theologischen Überlegung, nicht das Ergebnis einer Meditation, sondern das ist die Erkenntnis aufgrund einer Erleuchtung durch den himmlischen Vater selbst, der, wodurch dann der Herr erkennt, dass dieser Petrus von ihm sozusagen jetzt eben auch als dieser Petrus zu bestimmen und zu ernennen ist, als dieser Felsenmann, auf den er seine Kirche bauen wird, und zwar auf diesen felsenfesten Glauben des Petrus. Dieser Glaube des Petrus ist der Glaube daran, dass der Herr wirklich der Messias ist. Dass Petrus in diesem Moment selbst noch nicht weiß, was er da eigentlich bekennt, was die Bedeutung des Messias ist, dass dieser Messias nicht etwa ein Strahlemann ist, der im Sinne weltlicher Macht dann auftritt und der die römische Besatzung zum Teufel jagt und dann in Glanz und Gloria irgendwo thront, um sich herum dann eben die Zwölf mit Petrus gleich neben sich, sondern dass er als Messias, der leidende Messias ist. Das weiß Petrus nicht. Und er will es auch gar nicht wissen. Als ihm und den anderen Jüngern dann sich der Herr offenbart und ihnen offenbart, was mit dem messianischen Amt verbunden ist, da ist ja Petrus der Erste, der da zwischengrätscht und sagt, das darf niemals passieren. Und der Herr sagt, weg von mir, Satan, hinter mich, denn du denkst nicht, was Gott denkt, du denkst nur das, was die Menschen denken. Aber immerhin, er hat diesen Glauben an diesen Messias, Jesus Christus, bekannt und der Herr hat ihn zum Fürsten dieses Zwölferkreises und damit überhaupt auch zum Fürsten des apostolischen Amtes und ihre Amtsträger bestimmt und ernannt. Und das muss dann auch so respektiert werden. Das ist der Wille des Herrn selbst, des Hauptes der Kirche. Die Kirche ist sein Leib und sie repräsentiert ihn in dieser Welt. Aber er ist das unsichtbare Haupt, dann dieser auferstandene Herr. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Petrus als der Glaubende, aber daraus wird dann auch klar, die ganze Struktur, die Amtsstruktur der Kirche Jesu Christi, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die hierarchisch strukturiert ist, ist ja heute ein Schimpfwort geworden im Binnenraum der Kirche. Die Kirche Jesu Christi kann nichts anderes sein als hierarchisch strukturiert, weil jedes kirchliche Amt letztendlich sozusagen von diesem Petrus her kommt und von ihm her herausfließt. Der Papst ernennt die Bischöfe und die Bischöfe weihen die Priester und so ist die Kirche dann eben hierarchisch strukturiert. Das heißt von oben nach unten in verschiedenen Graden und fast könnte man sagen, eben auch so wie Etagen. Und daran ist nichts zu ändern. Die Hierarchie ist von Christus so eingerichtet und sie kann auch gar nicht anders eingerichtet sein. Denn die Kirche ist der mystische Leib Jesu Christi, der strukturiert sein muss und diese Struktur hat sozusagen ja einander zu halten und einander zu dienen, möchte man beinahe sagen. Da kann es nicht einfach ein einfaches Gleich-Gleich geben. Der Petrus und sein Amt und die Ämter, die letztendlich auf diesen Petrus innerhalb der Kirche zurückgehen, sie bilden das Gerüst, das Skelett, wenn Sie so wollen, um einmal im Bild von dem mystischen Leib zu bleiben. Insofern ist er schon der Fürst. Er hat das höchste Amt als Einziger. Dann ist aber auch noch etwas anderes, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Der Herr verleiht ja letztendlich auch seine ganze Herde dem Petrus nach dem Johannesevangelium. Und zwar, nachdem er diesen dreimal gefragt hatte, Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Liebst du mich mehr als diese? Die anderen Apostel, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Er ist auch der Primas in der Liebe, dieser Petrus. Das heißt ganz klar, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das Amt des Apostels, ein kirchliches Amt, muss zuallererst einmal geformt sein durch die Liebe zu Christus. Das ist uns heute gar nicht mehr bewusst. Das hört man auch eigentlich kaum noch. Aber das ist einmal das Allererste. Der Herr fragt nicht den Petrus, was hast du für Examina gemacht? Wie gescheit bist du? Bist du theologisch versiert oder sowas? Sondern er fragt, und das dreimal. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und dann erst, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Amtsträger in der Kirche, gerade die Bischöfe und die Priester, müssen sich zuallererst einmal durch ihre Liebe zu Christus auszeichnen. Das kann man gar nicht deutlich genug sagen. Wir bestimmen alles so heute mit der größten Selbstverständlichkeit in der Kirche. Was macht der und wie macht er es und ist er praktisch veranlagt und kann er gut organisieren und kann er was, weiß ich alles. kann er gut Purzelbäume schlagen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Der Priester und schon gar nicht der Gemeindepfarrer muss nicht einer sein, der also ein Salto Mortale schlagen kann und irgendwelche Spielchen da vorführen kann. Der braucht kein Unterhalter zu sein, er darf es gar nicht sein, sondern er muss ein vor allen Dingen Christusliebender sein. Und welche moderne Frage, ja, und welcher Dauerbrenner ist damit eigentlich schon als Frage formuliert, beantwortet? Zölibat. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Zölibat. Was macht denn dieser Petrus mit im Moment seiner Berufung? Zusammen mit Andreas und dann Jakobus und Johannes und die anderen genauso. Denken Sie an den Matthäus, der aufgestanden ist, hat sein ganzes Geld liegen lassen und ist Christus nachgefolgt. Herr, wir haben alles verlassen. Wir haben alles verlassen. Du bist unser Ein und Alles. Du bist unser Reichtum. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ein Priester darf kein Beamter sein. Ein Beamter braucht seinen Job nicht zu lieben. Er muss das alles so nach Recht und Gesetz dann schreiben und machen und anordnen, je nachdem, auf welchem Posten er sitzt. Damit ist gut. Ein Priester übt keinen Job aus, sondern was er zu tun hat, das weiß er selbst oder müsste er selbst wissen, weil es ihm die Liebe zu seinem Herrn ins Herz legt. Die Liebe beauftragt ihn, die Liebe zu seinem Herrn beauftragt ihn praktisch. Und so wird er nie Dienst nach Vorschrift machen. Und er wird sich total mit seinem Herrn aus Liebe identifizieren. Ganz entscheidend. Der priesterliche Dienst, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und erst recht der bischöfliche Dienst, muss zuallererst einmal ein Liebesdienst an und für Christus sein. Und da kommen die Gläubigen, zu denen er gesandt ist, nicht etwa zu kurz, sondern denen kann eigentlich gar nichts Besseres passieren. Denn wer Christus über alles liebt, für wen Christus die erste Liebe ist, für den wird auch das Liebste sein in Christus, was der Herr vor allem liebt, seine Lämmer und seine Schafe. Wunderschön ist das, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Der Petrus, nicht nur der Oberste, der die Jurisdiktionsvollmacht hat über die ganze Kirche, sondern der Fürst auch in der Liebe. Und dann, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Paulus. Inwiefern kann man von ihm als Fürst sprechen? Paulus ist ja nicht der Erste unter den Aposteln, ganz und gar nicht. Inwiefern ist er denn ein Fürst? Insofern, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, als er vor allen Dingen wie kein anderer in einzigartiger Weise die Wahrheit, die Christus uns verkündet hat, die göttliche Wahrheit verkündet hat. Zunächst in der Weise, dass er den Binnenraum des alttestamentlichen Bundesvolkes und der Bedeutung des alttestamentlichen Gesetzes, des mosaischen Gesetzes, dass er diesen Rahmen, diesen Elfenbeinturm einmal aufgesprengt hat. Denn der alte Bund war gleichermaßen eine Gefangenschaft, wie Paulus selbst sagt, im dritten Kapitel des Galaterbriefes. Inwiefern denn eine Gefangenschaft? Gefangenschaft insofern, dass die Juden ja meinten, sie müssen sich durch besondere Gesetzesobservanz selbst erlösen. Und das gelingt nicht. Der Mensch kann sich nicht selbst erlösen. Das ist wie eine Sisyphusarbeit. Er mag da mehr oder weniger weit kommen und dann ist er ganz schnell doch an seiner Grenze, aber noch nicht bei der Erlösung. Er bedarf des Erlösers und den hat er geschenkt bekommen in diesem Messias. Und das ist die Befreiung von der Unmöglichkeit der Selbsterlösung durch das Gesetz, durch die eigene Leistung zum Glauben. Das heißt, allein durch den Glauben, der natürlich lebendig sein muss, der ein getaner, vollzogener, gelebter Glaube sein muss, wirst du gerettet, schenkweise. Du brauchst das nicht zu verdienen. Du kannst es nicht verdienen, du musst es auch nicht verdienen, sondern durch den Glauben an den Erlöser, Jesus Christus, an deinen Erlöser, wird jeder gerettet. Glaube heißt hier totales Vertrauen, totale Hingabe, totales Überlassen an den Herrn. Das ist nicht nur eine intellektuelle Geschichte, sondern das ist eine Sache des Herzens. Nicht der ist umso mehr zum Glauben befähigt, der viel Theologie studiert hat, sondern der sein Herz groß und weit gemacht hat für den Herrn. Und er auch dann lebt in der Nachfolge des Herrn. Das ist der lebendige Glaube. Das ist also die eine Sache. Petrus ist derjenige, der sozusagen dieses hermetische Abgeschlossensein in diesem Gefängnis aufgesprengt hat. Und zwar nicht nur für die Juden, sondern nicht weniger auch für die Heidenwelt, das heißt für die gesamte Menschheit, dass sie alle gerettet werden können durch den Glauben, den er dann auch in die Heidenwelt hineingetragen hat, in diese Glaubenswahrheit. Und damit hat er auch überhaupt die Welt des Judentums aufgebrochen auf die Heidenwelt, das heißt auf die gesamte Menschheit hin. Paulus ist derjenige, der die Bedeutung der Heilsereignisse in Jesus Christus, die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus, sein Erlösertod, sein Sühnetod am Karfreitag, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt und die Geistsendung an Pfingsten in ihrer ganzen Bedeutung sozusagen erfasst hat, weil sie ihm so vom Auferstandenen offenbart wurde. Das ist nicht einfach paulinische Theologie, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, weil er sie uns überliefert hat, sondern Paulus ist ja selbst derjenige, der sagt, ich habe euch nur das überliefert, was auch ich empfangen habe. Das heißt, ich gebe selbst nur weiter, was mir die Wahrheit selbst in Person, Jesus Christus, geschenkt hat. Mir überliefert hat, damit ich es euch weitergebe. Und so muss es auch jeder Verkünder verstehen. Der darf nicht sich selbst verkünden, sondern er hat die Offenbarungswahrheit zu verkünden. Und diese Offenbarungswahrheit, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die eben Paulus formuliert hat, systematisiert hat, so könnte man sagen, die er auch immer wieder erläutert hat und praktisch umgesetzt hat, gerade wenn es darum geht, anhand von Missständen in den Gemeinden, die in Gemeinden sagen, dass das aus den und den Gründen doch nicht mit der Erlösung in Jesus Christus, nicht mit dem Sein in Christus vereinbar ist. Sondern, dass wir als solche, die in Christus sind, nicht mehr Christus gegenüberstehen, sondern integrale Glieder, Organe, Teile seines Leibes sind. Dass wir in ihm sind und auch nur deswegen von ihm her leben können. Das hat er immer wieder deutlich gemacht, was es bedeutet, getauft zu sein. Und dass der, der getauft ist, nicht mehr sich selbst lebt und sich selbst leben darf, sondern dass er erlöst ist, um nur noch dem zu leben, in den er eingegliedert ist, in dessen Leib, in die Kirche. Und deren Haupt Christus selbst ist. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn der Herr ist gestorben für die Lebenden und verstorben, damit die Lebenden nicht mehr sich selbst leben, sondern nur noch für ihn. Großartig ist das. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, in der Tat, so hat das niemand formuliert, wie es eben in den paulinischen Briefen uns offenbart ist. Das ist nichts anderes als das Evangelium, das Christus verkündet hat und das uns von den Evangelisten überliefert ist. Aber es ist schon sozusagen praktisch übersetzt. Es geht ja nicht darum, etwas zu lehren, das mit unserem Leben nichts zu tun hätte, sondern wir müssen das Evangelium leben, wir müssen uns in allem fragen, was mache ich denn jetzt einmal im Lichte des Evangeliums und im Lichte der göttlichen Wahrheit betrachtet. Und so ist in der Tat Paulus wie kein anderer der Apostel. Derjenige, der sozusagen dieses Gerüst, das der Ämter, das der Petrus repräsentiert, das dann ausmateriell inhaltlich ausgefüllt wird mit der katholischen Wahrheit. Es ist beinahe so, könnte man sagen, wie ihr Fachwerkhaus. Der Petrus repräsentiert sozusagen das Balkenkonstrukt und der Paulus, der füllt dann inhaltlich die Fächer aus und dann haben sie das ganze Haus der Kirche. Bei aller Verschiedenheit der beiden Apostelfürsten, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, im Hintergrund steht in der gemeinsamen Feier des heutigen Festtages die Kirche, zu der sie gemeinsam mitwirken und die sie in einer gewissen Weise anfanghaft konstituieren. Formal und von ihrem Skelett her, Petrus, und von ihren Inhalten her, von der katholischen Wahrheit her, die sich nie ändern kann. Die katholische Wahrheit ändert sich nicht, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Warum nicht? Weil es göttliche Wahrheit ist und Gott sich nicht ändert. Christus, der die Wahrheit ist, ist derselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Was relativ ist, das kann nur Weltliches sein. Was göttlich ist, das ist absolut. Das ist konstant. Das ist unveränderlich. Auch 2023. So einfach sind die Dinge im Grunde genommen gelagert oder strukturiert, wie Sie das auch immer sehen wollen. Petrus und Paulus gehören zusammen als die Spitzen der Apostel, die Fürsten der Apostel, die aber jeweils eine andere Komponente ein und derselben Kirche Jesu Christi repräsentieren. Der eine, das Skelett, der andere, Paulus, den Inhalt, so könnte man das einmal formal sagen. Und dieser Inhalt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist, wie Paulus selbst im 1. Timotheusbrief sagt, Kapitel 3, Vers 15, ist die Säule und das Fundament des lebendigen Gottes. Ist es, bleibt es bis in alle Ewigkeit. Amen.